Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir viel, aber nicht nur über Serien reden. Ich bin Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh und habe mir heute einen Filmfan an meine Seite geholt, um über noch dieses Jahr startende Netflix-Filme zu reden. Hallo Patrick Reinbott.
Hallo.
Du bist schon nicht so der große Seriengucker, oder?
Nee, ich bin schon eher in der Filmfraktion zu finden.
Ich glaube tatsächlich, da gibt es auch noch viel mehr Leute von draußen. Deswegen widmen wir uns heute mal wieder den Filmen. Wir haben ja bei hier im Podcast Streamgestöber schon viel über Netflix geredet. Wir haben uns die neuesten Netflix-Serien wie Avatar oder Three Body Problem dieses Jahr schon angeschaut. Wir haben auf die queeren Inhalte bei Netflix geschaut und sie diskutiert, über die teuersten Netflix-Filme gesprochen und ob sie was taugen. Zuletzt auch so ein bisschen über die Führungsetage, einen Wechsel gesprochen, wie das die Filme in Zukunft verändern könnte bei Netflix. Und nun ist es ja doch so, dass wenn man über Netflix-Filme mit anderen so in der Mittagspause oder einfach im Bekanntenkreis redet, das schon so ein bisschen immer so ein Hauch von, die sind alle nicht so gut, den anhaftet. Oder geht's dir da anders, Patrick?
Ja, es ist schon oft so. Also ich merke das auch immer, wenn ich jetzt irgendwie so Bestenlisten mache oder so vom Jahr, gerade wenn es jetzt um Netflix oder andere Streaming-Dienste auch geht, dann muss ich immer erstmal gucken, okay, was kam denn jetzt alles? Was habe ich davon überhaupt gesehen? Und dann wird das Feld meistens schon immer deutlich kleiner, also dass ich gar nicht so einen großen Pool habe, aus dem ich schöpfen kann, aus Netflix-Filmen zum Beispiel, wo ich sage, die fand ich jetzt richtig super oder so. Also es ist schon auffällig, dass sich die Netflix-Qualität, dass man da schon ein bisschen wühlen muss teilweise auch das Jahr über. Aber es gibt trotzdem immer wieder mal Highlights, die man da so nennen kann oder die jetzt auch noch anstehen dieses Jahr, über die es sich lohnt, da mal irgendwie zu sprechen und ein Auge drauf zu haben.
Auf jeden Fall. Wenn du jetzt zurückguckst, was war der richtig gute Netflix-Film, den du zuletzt gesehen hast?
Also der letzte richtig gute ist ziemlich neu noch zum aktuellen Zeitpunkt. Das ist Rebel Ridge von Jeremy Saulnier.
Erst letzte Woche erschienen.
Genau, der ist eben sehr aktuell noch und auf den hatte ich mich schon gefreut, weil ich alle anderen Filme von dem Regisseur gesehen habe. Der hat so Sachen gemacht wie Blue Ruin oder Green Room, was ziemlich harte Thriller
war. Oh ja.
Und sein neuer Film ist auf den ersten Blick auch so eigentlich, also es ist so ein Film, bei dem man denkt, wenn man die Synopsis liest, man weiß eigentlich von A bis Z, was da passiert. Und ich fand sehr toll an dem Film, dass er nicht ganz so ist, also der ist eher eine Art Anti-Rambo, also man denkt, es geht um diesen Einzelkämpfer, der irgendwie es mit einer ganzen Kleinstadt voller korrupter Polizisten aufnimmt und wie er das dann aber macht und wie der Film dieses Duell ausspielt, ist dann schon eine Überraschung, die man so vorher, glaube ich, nicht erwartet. Es gibt zwar schon so Martial-Arts-mäßige Kampfszenen im Film, aber es gibt dann doch noch eine Art Überraschung-Gimmick, die ich jetzt auch gar nicht eigentlich verraten will, falls Leute den Film noch gucken wollen.
Willst du trotzdem, falls noch jemand gar nichts davon gehört hat, mal kurz erzählen, worum es grob geht in Rebel Ridge?
Also es geht um die Hauptfigur, die in so eine Kleinstadt kommt, um da den Cousin aus dem Gefängnis mit einer Kaution zu befreien. Und der Cousin, der sitzt da eigentlich nur wegen, also was heißt nur, aber halt wegen Drogenbesitz, aber es geht da um ein bisschen Gas, das er besessen hat. Das Problem ist aber, dass dieser Cousin auch ein Zeuge war in so einem Art Gangverbrechen und deswegen ist er auch in Gefahr, da in Haft irgendwie liquidiert zu werden. Deswegen muss er ihn da relativ schnell rausholen und er trifft da eben, wird da auch gleich auf dem Weg in die Kleinstadt von Polizisten angehalten und die sagen, okay, wir müssen jetzt irgendwie das Geld von dir beschlagnahmen, wir haben den Verdacht, dass es irgendwie auch aus kriminellen Geschäften kommt und es ist eben auch schon krass, dass das überhaupt möglich ist, dass sie nur für den Verdachtsfall eben das ganze Geld auch erstmal konfiszieren können. Und dann geht es eben darum, dass er ja für das Recht einstehen will und seinen Cousin eben mit legalen Mitteln da auch rausholen will und gleichzeitig aber auch merkt, okay, dieses System ist total korrupt und sie wollen ihn eben da nur festhalten, weil sie halt denken, okay, es ist wieder so ein typischer Kleinkrimineller, der Cousin. Und dann geht es eben um dieses Duell, das da entsteht zwischen den beiden. Er bekommt dann auch Unterstützung von einer Angestellten aus dem Justizsystem in dieser Stadt und dann geht's im Prinzip wirklich um diesen Kampf rechtschaffende Leute gegen die korrupten Polizisten und ist sehr, sehr teilweise spannend anzuschauen,
ich finde auch, der Film findet einen guten Mix aus Action, die wir natürlich sehen wollen in so einem Fall, wenn so ein Mann-Armee dann sich gegen eine Polizeistation wendet, aber gleichzeitig halt auch diesen politischen unterliegenden Kommentar, dass man weiß, okay, der Film hat schon einen Unterbau und will auch was sagen und nicht nur, weiß ich nicht, auf Leute eindreschen. Insofern, mochte ich auch sehr. Also guckt euch gerne Rebel Ridge an. Da habt ihr schon jetzt was zum Gucken und dann können wir euch gleich noch über die Filme berichten, von denen wir glauben, dass sie auch ganz gut werden könnten.
Ja.
Aber vorher gibt's hier noch ein paar Worte zu unserem Sponsor.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium-TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney Plus, RTL Plus, Apple TV Plus, Paramount Plus sowie Magenta TV Plus. Übrigens ist Magenta TV Plus dabei immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die 3 neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Hotel Portofino. Wie ihr zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So, damit ihr ein bisschen Bescheid wisst, was wir jetzt vorhaben ist, wir haben euch 10 Filme mitgebracht, die noch bis Ende des Jahres starten sollen. Das hat Netflix so verkündet, dass sie noch kommen. Und da haben wir uns die lange, lange Liste angeguckt und gedacht, okay, hier sind interessante Stars, interessante Regisseure, interessante Handlungen dabei. Die wollen wir euch vielleicht mal vorstellen, dass ihr schon so ein bisschen vielleicht einen Überblick habt, was in den nächsten Monaten noch ansteht. Und wir haben die euch größtenteils chronologisch geordnet. Also was erst, erzählen wir euch, was als erstes kommt und dann kommt es ein bisschen später, der September, Oktober, November, Dezember. Und wir wechseln uns da so ein bisschen ab. Jeder von uns hat 5 Tipps mitgebracht, auf die wir uns freuen. Und ich würde dir gleich am Anfang mal das Wort erteilen, Patrick. Du hast uns am 20. September einen Film mitgebracht, der heißt im Original His Three Daughters und im Deutschen einfach nur 3 Töchter.
Genau, das ist der neue Film von Azazel Jacobs. Den kennt man, glaube ich, bisher noch gar nicht so. Der hat zuletzt einen Kinofilm gemacht, der hieß French Exit mit Michelle Pfeiffer. Und der neue Film dreht sich, wie der Titel schon sagt, um 3 Töchter im Erwachsenenalter, die im Elternhaus von New York nochmal zusammenkommen, weil der Vater im Sterben liegt. Und es geht aber vor allem um diese 3 Frauen, die alle ihre eigenen Konflikte und Schwierigkeiten mit in dieses Elternhaus mit reinbringen. Und da wird es wahrscheinlich sehr stark auch zwischen denen clashen. Also es klingt nach sehr klassischen Familiendramastoff. Und was den Film für mich vor allem spannend macht, ist die Besetzung, gerade dieser 3 titelgebenden Töchter. Also die werden gespielt von Natasha Lyonne, Carrie Coon und Elizabeth Olsen. Für mich alle 3 für sich genommen tolle Schauspielerinnen.
3 starke Darstellerinnen.
Ja, auf jeden Fall. Also Elizabeth Olsen kennt man in den letzten Jahren vor allem aus dem Marvel Cinematic Universe. Da hat sie Wanda Maximoff bzw. Scarlet Witch gespielt und vor allem in ihrer eigenen Serie WandaVision bei Disney Plus sehr geglänzt. Das war einfach ein toller Showcase für ihr Talent auch. Carrie Coon ist auch vor allem bekannt für mich auch aus dem Serienbereich.
Leftovers?
The Leftovers vor allem.
Unerreichbar.
Unerreichbar. Auch, ich glaube, immer noch ein kleiner Seriengeheimtipp heutzutage, den man immer wieder eigentlich empfehlen sollte. Da ist sie gigantisch gut. Und Natasha Lyonne, den meisten wahrscheinlich bekannt auch aus Orange is the New Black. Oder auch aus der Netflix-Serie Matroschka heißt sie bei
genau,
uns.
Genau, oder Russian Doll im Englischen.
Genau, eben der hat 3 super tolle Schauspielerinnen und die zusammen in diesem Film zu sehen und wie das dann clasht zwischen denen oder ich glaube auch sehr gefühlvoll teilweise sein soll, dramatisch. Ich habe so ein bisschen kurz Reviews gelesen, weil der Film in den USA schon auf Festivals lief.
Ach,
oder so.
Okay, gibt's genau. Schon erste Einblicke.
Ja, da gab es schon so ein bisschen Eindrücke davon und das klang alles sehr vielversprechend und ich mag das eben teilweise sehen, wenn es so ein kleiner, reduzierter Dramastoff eben auch ist, dass es jetzt nicht unbedingt so ein großer Blockbuster sein soll. Und da bin ich ganz gespannt drauf, mir den anzuschauen. Der kommt ja jetzt dann eben auch schon bald im September. Hm. Und da freue ich mich.
Da hat man jetzt schon was Greifbares.
Ja.
Hast du einen Einblick, also ob es schon wirklich ganz dramatisch wird oder auch ein bisschen in die tragikomische Richtung geht? Also eher so August in Osage County oder
Ich bin mir nicht so sicher, ob auch Humor mit drin ist. Ja. Ich glaube, es geht schon sehr auf die emotionale, gefühlvolle Schiene. So. Also ich habe noch gar kein Trailer-Material oder irgendwie dazu gesehen.
Gibt's
bisher.
Gibt's noch nicht, ja.
Genau, also dafür, dass der jetzt schon so bald kommt, wurde noch nicht viel vorab veröffentlicht, so an Bewegtbildmaterial. Aber ich glaube, es geht schon wirklich mehr in die sehr drückende Richtung.
Ja, also ich bin da auf jeden Fall dabei, gerade Carrie Coon. Ich versuche mal Leuten zu sagen, kennt ihr nicht Carrie Coon? Wenn sie sagen nein, dann denke ich so, was kann ich jetzt sagen? Leftovers? Ja. Vielleicht haben sie noch Ghostbusters Afterlife
gesehen. Ich kann sagen,
die
neuen Ghostbusters-Filme, da spielt sie ja die Mutter.
Und Matthias kommt ja immer mit Proxy, immer Midnight Actress Carrie Coon um die Ecke, wo sie aber niemand erkennt im MCU.
Genau, da ist sie nicht wirklich als Carrie Coon zu sehen.
Genau, aber auf jeden Fall wird es für mich auch so ein bestimmt starkes Schauspielkino, wo man sich dann ganz in die Performances reinlegen kann und absolut, ja, hoffentlich gut. Ja, also wenn euch das interessiert, merkt euch das vor. Am 20. September kommt Drei Töchter. Ich habe euch hingegen völliges Kontrastprogramm mitgebracht. Am 4. Oktober startet nämlich bei Netflix Der Schacht 2 oder El Hoyo, wie das im Spanischen heißt, oder im Englischen dann wieder ganz anders, The Platform 2. Obwohl alles eigentlich gut beschreibt, worum es geht. Ich liebe ja diese Sci-Fi-Dystopien, Kammerspiele, Thriller mit starkem Konzept und all das hatte Der Schacht vor knapp 4 Jahren. Mhm. Ich habe mir jetzt am Wochenende tatsächlich den ersten Film nochmal angeguckt und er hat auch nichts verloren an von seiner Dringlichkeit. Vielleicht einfach nochmal zur Erinnerung für alle, die Teil 1 gesehen haben oder noch nicht gesehen haben. Wir fanden uns da ohne große Erklärung in einem gefängnisartigen Gebäude wieder, das durch einen sehr langen vertikalen Schacht mit einem Loch in der Mitte definiert war. Und die Gefangenen bewohnten unterschiedliche Ebenen, mehr als 200 Stockwerke und Fehlverhalten wurde bestraft, dadurch, dass man dann vielleicht auch mal in einem anderen ganz tiefen Ebene landete. Und das Besondere war, dass diese festsitzenden Menschen, die da manchmal teilweise auch gar nicht aus eigenen, also die so durchaus gewünscht hatten, da zu sein, aber dann nicht wussten, was sie erwartet, durch eine schwebende Plattform mit Essen versorgt werden. Die fängt ganz unten in Etage 1 an und geht dann ganz langsam runter. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, dass am Ende nicht mehr viel übrig bleibt von dem Gelage, was danach abwärts geschickt wird. Also im Prinzip auch so ein bisschen so eine Gesellschaftsschicht, die da natürlich auch repräsentiert wird. Die oben kriegen das meiste ab und die unten nur noch die Reste, wenn überhaupt. Und dann entbrennt da natürlich ein bitterböser Kampf darum, um das Essen, um die Positionen. Und ein Mann, der dann da einsetzt, der die Hauptfigur ist, der wird dann so ein bisschen ja da reingezogen und versucht dann auch das System zu verändern. Und da war ich ganz erstaunt. Konntest du dich noch erinnern, dass der erste Film uns relativ also lose zurückließ mit seinem Ende? Man hatte zwar so einen Punkt erreicht, dass man dachte, okay, das ist interessant, aber schon so, dass ich eigentlich eine Fortsetzung schon lange angeboten hätte.
Ich kann mich nicht mehr so genau ans Ende erinnern, ehrlich gesagt. Ich kann mich noch sehr gut an den Film erinnern, weil das ein Film ist, den ich tatsächlich auch wenn es jetzt erstmal negativ klingt, sehr mit der Pandemie verbinde auch.
Ja,
also
ja. Das
war sowas wie Der Schacht und Squid Game waren für mich so Sachen, die total diese Pandemie-Lockdown-Hits auch waren, wo man diese Titel hatte, die irgendwie nicht nur eine Woche lang, ich glaube sogar noch länger, irgendwie alle Leute bewegt hat oder so.
Ja,
und
ja. Da
erinnere ich mich eben auch dran, dass Der Schacht so ein Film war, der einen einfach so mitgerissen hat, so dieses natürlich auch dystopische und wo sich viele in dieser ganzen gesellschaftlichen Ungleichheit einfach wiedergefunden haben auch und der dann schön düster auch und heftig war und ich kann mich da eben an diese Qualitäten erinnern, die ich gemerkt habe, als ich den geschaut habe, aber so das Ende an sich ich kann es jetzt auch nicht mehr, hab's nicht mehr genau im Kopf, aber es kann, ich glaube dir schon, dass es relativ so ein bisschen offen war und auch eine Fortsetzung schon angedeutet hat.
Ich werde es jetzt nicht spoilern, es ging auch noch um ein kleines Mädchen, was da vielleicht oder nicht in diesem Schacht war. Aber du hast natürlich völlig recht, also der Film kam zur in Anführungszeichen richtigen Zeit zu Netflix, als gerade die Corona-Pandemie losging und alle sich isoliert und eingesperrt fühlten und dann kam da dieser Gefängnisfilm mit dem Schacht, insofern genau. Und zu Teil 2 ist noch gar nicht so viel bekannt. Also man weiß nur, dass es einen geheimnisvollen neuen Anführer geben wird, der jetzt neue Regeln aufstellt in diesem Gebäude.
Okay.
Und neue Anwohner, die sich jetzt im Kampf gegen die kontroversen Methoden verwickelt sehen, wie das brutale System da diese Fütterung weiter durchführt. Aber ja, natürlich ist weiterhin die Frage, wie weit würdest du gehen, um dein eigenes Leben zu retten? Vom falschen Tellerchen essen oder schon dein Todesurteil unterzeichnen, indem du irgendwas behältst. Da kannst du dich vielleicht noch erinnern, da gab es immer diese Regel, man darf zwar das Essen essen, wenn es da ist, aber man darf nichts behalten.
Ja,
ansonsten geht die Temperatur ganz hoch oder ganz runter in deinem Raum.
Weiß ich noch.
Also ich bin super gespannt, was sie damit anstellen, mit dieser Fortsetzung, weil ich glaube, es kann funktionieren. Und es ist auch der gleiche Regisseur dabei, der den ersten Teil gemacht hat, was mich irgendwie beruhigt hat, dass da jetzt schon die gleichen kreativen Kräfte dabei sind, genau wie die Drehbuchautoren auch. Ich habe ein bisschen Angst, dass da so eine Art Bird Box 2 draus wird.
Okay.
Weil Bird Box war ja auch so ein riesen, mega Netflix-Hit und dann kam der zweite Teil, der irgendwie total belanglos an einer anderen Stelle spielte, irgendwo diese gleiche Idee aufgriff, die stark aber dadurch eigentlich nur ausschlachten konnte und nichts weiter Kreatives damit anstellen. Aber dadurch, dass halt eben die Kreativen zu der Schacht 2 auch zurückkehren, hoffe ich schon, dass da eine ähnliche Qualität bei rauskommt.
Ja.
Und an Darstellenden ist jetzt zum Beispiel auch, kann man noch kennen, neu dabei Natalia Tena, falls du die kennst, aus Game of Thrones oder Harry Potter, Tonks. Kann man schon mal gesehen haben, genau. Oder Oscar Haneda aus Rambo Last Blood. Also so ein paar Gesichter wird man wahrscheinlich wiedererkennen. Das Franchise in Anführungszeichen ist ja der zweite Film, ist jetzt schon ein bisschen größer geworden, dass es sich auch ein bisschen größere Namen leisten kann, die nicht nur auf die spanische Bevölkerung reduziert sind. Und dann schauen wir mal, was daraus wird. Der Schach 2, am 4. Oktober kommt er. So, und wir gehen weiter zum 17. Oktober. Patrick, da hast du uns The Shadow Strays mitgebracht. Ja. Wohin bewegt sich denn der Schatten da?
Das wird im besten Fall eine richtige Actiongranate. Das ist der neue Film von Timo Chayanto, den ich sehr schätze, weil er einige der heftigsten und einfach intensivsten Actionfilme der letzten Jahre gedreht hat.
Welcher Nationalität ist der nochmal? Weißt du das?
Es ist ein thailändischer Regisseur, soweit ich weiß.
Also hierzulande würde ich sagen, noch nicht so bekannt.
Nee, noch nicht so bekannt. Er ist durch seine Action, würde ich sagen, so ein bisschen auf diesen The Raid-Hype aufgesprungen. Mhm. Damit kann man die Filme mal gut vergleichen. Also er hat Sachen gemacht wie Headshot, hießen die. Und dann auch für Netflix schon The Night Comes For Us, was einer der brutalsten Streaming-Action-Filme der letzten 10 Jahre, glaube ich, für mich ist. Also als ich den damals geguckt habe, mir ist wirklich ein paar Mal die Kinnlade runtergeklappt, wie brutal gewalttätig da die Action inszeniert war. Also man hatte schon die Choreografien teilweise wie in den The Raid-Filmen. Alles war noch ein bisschen roher und wackeliger und so, aber die Art, wie er Gewalt in Szene gesetzt hat, habe ich so selten gesehen. Das liegt auch daran, dass er damals noch mit einem anderen Regisseur zusammen unter dem Namen The Moe Brothers Horrorfilme auch zuerst gedreht hat. Mhm. Also er kommt eigentlich auch aus dem extrem heftigen Horrorbereich. Er hat noch einen Film gemacht, der ist, glaube ich, auch schon 10, 15 Jahre, der hieß, glaube ich, Macabre.
Ah ja, schon
also
gehört.
Auch eher nicht so ein super Mainstream bekannter Film, aber auch ein sehr heftiger Film. Und man merkt, ich finde es ganz spannend bei ihm, wie eben diese Horror- und Splatter-Einflüsse eben auch in seine Actionfilme mit reinstrahlen. Und deswegen nach Headshot und The Night Comes For Us hat er zuletzt einen Film gemacht, der hieß The Big Four, soweit ich weiß, der auch eher tatsächlich in die Action-Komödien-Richtung gegangen ist. Den habe ich nicht gesehen. Aber der neue Film, The Shadow Strays, der bei uns, habe ich jetzt auch nochmal gesehen, soweit ich weiß, den Titel Codename oder Codename 13 haben wird, der Name der Hauptfigur auch ist. Der verspricht wieder sehr düstere, heftige Oldschool-Timo-Giant-Unterhaltung. Es geht um eine Auftragskillerin, die einen Job vermasselt, wie das oft so ist.
Wo muss so ein Auftragskiller-Thriller losgehen?
Ja, genau. Die wird dann von ihren AuftraggeberInnen verbannt sozusagen, irgendwie ins Exil geschickt sozusagen. Und da trifft sie auf einen Jungen, dessen Mutter von einem Verbrechersyndikat ermordet wurde und die jetzt aber auch noch Jagd auf diesen Jungen machen und den will sie beschützen. Und dabei kommt sie dann auch mit ihren alten AuftraggeberInnen sozusagen in Konflikt. Und das ist so eine typische, ich weiß nicht, John Wick-mäßige Story, vielleicht auch so teilweise Rachefeldzug, ein bisschen gegen die Bösen ins Gefecht zu ziehen. Da wurde auch schon ein Teaser veröffentlicht, den ich mir angeschaut habe, der auch wirklich nach super heftiger Martial Arts.
Hat der schon ein bisschen Action drin, die man sich angucken kann?
Ja, auf jeden Fall. Also der Teaser ist, glaube ich, schon sehr aus so Highlight-Szenen auch zusammengesetzt. Da ist jetzt gar nicht so viel Story drin, der man so komplex folgen muss, sondern es geht wirklich schon sehr zur Sache in diesem Teaser. Und ich hoffe, dass der Film das einhält. Ich habe jetzt tatsächlich auch mitbekommen, dass er sehr lang gehen wird. Er geht, glaube ich, 144 Minuten.
Ah ja, okay,
also,
2,5 Stunden knapp fast.
Ich bin dann mal gespannt, ob der Film dann eher auf ein Gleichgewicht setzt aus Story und Action oder wirklich wie The Night Comes For Us. Der war ja wirklich auch vollgepackt mit Action-Set-Pieces am laufenden Band. Ob der Film das dann auch wieder so einhält, dass er so eine Nonstop-Action-Achterbahnfahrt wird. Aber ich bin da auf jeden Fall dabei. Ich freu mich da sehr drauf. Und wenn ihr da eben, wie gesagt, vorher euch ein bisschen einen Eindruck verschaffen wollt von dem Regisseur, ihr könnt jetzt auch gerade schon Headshot und The Night Comes For Us und The Big Four einfach jederzeit im Netflix-Abo schon mal streamen.
Ach, die haben es schon reingenommen.
Die sind alle
gut
da,
vorbereitet. Sehr
genau.
Gut, ja.
Und dann kommt eben, wie gesagt, am 17. Oktober dann The Shadow Strays, aka Codename 13.
Codename 13. Wird auf die Liste gesetzt. Klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich muss zugeben, ich habe noch gar nichts gesehen von ihm, aber es ist gut, dass man sich jetzt schon mal vorbereiten kann. Und gerade wenn man sich jetzt so John Wick oder so anguckt, denke ich ja auch, also es ist schon möglich, dieses Level von Action und Kampfpieces und immer neuen interessanten Ideen auch über eine längere Laufzeit auszudehnen.
Ja, also es ist wirklich so, die Action ist nicht so meisterhaft professionell wie in den späteren John Wick-Filmen aber sie ist viel, viel, viel brutaler noch.
Okay.
Also da passieren wirklich, da werden wirklich sämtliche Möglichkeiten durchgespielt, wie Körper ausgeschaltet werden können oder in ihre Einzelteile zerlegt. Also es ist super blutig und wirklich heftig, muss ich wirklich sagen. Also
klingt nach FSK 18.
Ja, ich bin schon wirklich viel gewohnt, aber ich dachte auch bei The Night Comes For Us zum Beispiel, das wäre ein Film, der wäre früher als es noch nicht Streaming-Plattformen gab, wäre der, glaube ich, gar nicht Uncut bei uns erschienen, ins Kino gekommen oder so, weil der wirklich sowas von brutal und blutig ist. Da war ich wirklich selbst erstaunt, dass es so im Streaming-Zeitalter teilweise, dass solche Filme dann einfach so per Knopfdruck verfügbar sind. Klar haben die dann natürlich auch eine Alterskennzeichnung oder eine Sperre, die man einrichtet, aber das hat mich schon ein bisschen erstaunt auch.
Also, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, nix für eure Kinder.
Nee.
Der nächste Film, den wir hingegen mitgebracht haben, ich würde sagen, der kann schon von ein paar mehr Leuten genossen werden. Zumindest klingt er auf den ersten Blick nicht so brutal, aber man kann es nicht beschwören. Mal gucken. Auch eine sehr skurrile Prämisse. Was ist denn Woman of the Hour, Patrick?
Woman of the Hour ist das Regiedebüt von Anna Kendrick, die da auch die Hauptrolle spielt. Also sie kennt man vor allem als Schauspielerin aus den Twilight-Filmen oder aus der Pitch-Perfect-Reihe. Also eher schon teilweise locker Filme, lustiger Filme, in denen sie auch mitspielt. Und Woman of the Hour ist jetzt aber wirklich ein True-Crime-Thriller von ihr. Mhm. Ich war mir vorher auch nicht sicher, ob der auch ein bisschen in die Comedy-Richtung geht. Es geht tatsächlich um eine wahre Geschichte, die sich Ende der 70er Jahre in Los Angeles ereignet hat. Da geht's um eine Dating-Show, das heißt einfach The Dating Game, die es auch wirklich gab. Und da ist die Hauptfigur, das ist eine aufstrebende Schauspielerin, so wie viele in Los Angeles natürlich, die da ankommen. Genau, und ihr wird dann empfohlen, dass sie einfach bei The Dating Game mitmacht, um da schon mal so ein bisschen irgendwie in die Öffentlichkeit zu kommen. Und da lernt sie unter den Kandidaten einen Mann kennen. Und das ist jetzt, glaube ich, auch nicht zu viel verraten, weil der Film sehr über diese True-Crime-Prämisse auch beworben wird, dass das ein Mann ist, der schon, bevor er bei dieser Dating-Show sich angemeldet hat, 5 Frauen ermordet hat, also ein Serienkiller.
Mhm.
Und sie lernt ihn kennen und da kommen wohl Gefühle auf und dann geht es auch so ein bisschen darum, dass sie eben datet, aber wohl dann eben auch hinter seine dunkle Seite kommt. Und dann ist das wirklich purster True-Crime-Stoff.
Okay.
Und ich habe dann auch vor kurzem tatsächlich ein
Dama im Dating-Game?
Ja, so ein bisschen. Ich glaube, es ist nicht ganz so düster und abgründig, aber ich war dann schon überrascht, weil ich mir einen Trailer angeschaut habe.
Mhm.
Und ich wusste eben auch nicht, dadurch durch dieses Ganze, okay, sie treffen sich in einer Dating-Show, das klang erstmal so ein bisschen, wird es so satirisch, parodiemäßig
klingt
auch
so
ein bisschen
so,
aber es ist wirklich ein relativ ernster, düster, durchgezogener Film, so wie der Trailer das verspricht. Also das wird da nicht irgendwie ins Lächerliche gezogen oder hat irgendwie humorvolle Seiten, sondern es wird wirklich eine True-Crime-Thriller-Story, die eben alle, ich meine, das muss man ja fast gar nicht mehr sagen, dass es einen riesen Boom bekommen hat, das ganze Genre in den letzten Jahren. Also da ist auf jeden Fall schon eine sehr große Zielgruppe da, die diesen Film wahrscheinlich.
Also wir haben Serienkiller, wir haben hier True-Crime.
Ja, und auch dieses Dating-Format. Es gibt ja immer wieder
Netflix,
diese Dating-Sachen oder so auf Netflix, diese Reality-Sachen, die da irgendwie durchschlagen. Das kommt da ja auch noch ein bisschen mit rein irgendwie und ich bin gespannt, was das für ein Film wird. Eben auch, weil es das Regiedebüt von Anna Kendrick ist, die auch eben die Hauptrolle spielt. Ich bin sehr gespannt, wie sie das Ganze inszeniert.
Das sagt immer viel auch über eine Person aus, wenn gerade so Schauspielende, wenn sie ihren ersten Film inszenieren, was suchen sie sich aus? Was interessiert sie anscheinend privat persönlich und was wollen sie damit machen? Das ist schon spannend.
Ja, total. Es hat jetzt auch länger gedauert tatsächlich, bis der Film bei Netflix kam, weil der lief letztes Jahr schon auf einem Festival und dann habe ich auch nochmal nachgeschaut. Wir hatten auch im September letztes Jahr, also 2023, schon die Meldung, dass Netflix sich die Rechte gesichert hat. Es hat jetzt dann wirklich nochmal über ein Jahr gedauert, weil der Film ja praktisch dann einfach schon fertig war.
Ja.
Die hatten den schon im Gepäck und mussten den jetzt nur noch veröffentlichen. Und sie haben sich jetzt bis Oktober 2024, also wie erwähnt, schon am 18. Oktober kommt der zu Netflix. Und ich bin mir auch noch nicht 100% sicher, ob der dann wirklich auch Woman of the Hour bei uns heißt. Ich habe schon ein bisschen im Netz gesehen, dass er auch einfach der Dating-Game-Killer heißen könnte bei uns oder so, dass er so diesen True-Crime-Killer-mäßiger Namen bei uns auch bekommt, weil Woman of the Hour vielleicht nicht für alle auf den ersten Blick so catchy ist oder so.
Yeah.
Da war ich mir noch nicht 100% sicher, weil er war bei Wikipedia eben auch mit diesem deutschen Titel gelistet, aber da wird es dann wahrscheinlich, also er ist auf Netflix noch nicht zu finden, dass er da irgendwie angekündigt ist, in den Startlöchern steht, aber er kommt am 18. Oktober und dann,
wenn es noch einen Monat hin ist, da kann sich noch viel verändern.
Da wird sich dann noch klären, welchen deutschen Titel er dann wirklich auch bei uns hat.
Ich musste ja sehr schmunzeln, weil ich erste Bilder gesehen habe, wo diese knallorange Talkshow-Kulisse so im Hintergrund zu sehen war, oder Dating-Show-Kulisse, und musste dann gleich an Late Night with the Devil denken, die auch dieses 70er-Jahre-Setting-TV-Show instrumentalisiert hatten, auch mit der wahren Geschichte für was Unheimliches irgendwie so.
Auf jeden Fall, ja.
Das scheint gerade in Mode zu sein. Also bin ich auch sehr gespannt drauf, Anna Kendricks Regiedebüt am 18. Oktober zu sehen. Wir machen weiter jetzt aber mit was Lustigem. Oder hoffentlich lustigem, am 23. Oktober kommt nämlich Die Werwölfe vom Düsterwald zu Netflix. Im englischen Family Pack oder im französischen Original, denn es ist eigentlich ein französischer Film, Loup-Garou, was übersetzt einfach nur Werwolf heißt. Ich persönlich liebe ja dieses Gesellschaftsspiel. Ich weiß nicht, ob du es kennst, Patrick, so ein bisschen wie Mafia oder Der Mörder ist unter uns, so Gesellschaftsspiele, wo man argumentieren muss in einer Gruppe und sagen, bist du der und der, und in der Nacht müssen sich alle schlafen legen und dann macht man auf und es gab ein Opfer und dann muss man rausfinden, wer es gewesen sein könnte.
Ja, das heißt bei uns ja teilweise nur Werwolf einfach, oder?
Wir nennen es alle Werwolf, aber die offizielle Spieleversion, die es gibt, die heißt tatsächlich die Werwölfe von Düsterwald. Wenn ihr sucht, mit N eingeben. Ich habe letztens bei uns gesucht, wieso ist das nicht vom Düsterwald? Nein, es ist von.
Ja, ich kenne das tatsächlich, kurze Anekdote-Seite, weil wir das hier auch mal beim Moviepilot gespielt haben als Team-Event.
Ich erinnere mich auch.
Genau, daher kenne ich das vor allem. Also da habe ich es mal gespielt. Ja, das hat Spaß gemacht.
Da lernt man seine Kollegen von völlig neuen Seiten kennen. Jedenfalls, es klingt für mich so ein bisschen so, wie als würde man Schiffe versenken verfilmen wollen. Oh, Moment, wir hatten ja schon mal Schiffe versenken verfilmt. Also so ein bisschen so eine skurrile Idee von, es gibt da dieses berühmte Spiel und wir wollen da was draus machen. Die Handlung, die jetzt der Film adaptiert, indem er das Spiel umsetzt, ist, dass eine Familie ein mysteriöses Kartenspiel entdeckt und sich plötzlich in einem mittelalterlichen Dorf wiederfindet, wo jede Nacht Werwölfe umgehen und oder abgewehrt werden müssen. Hört sich für mich stark nach einer Jumanji-Adaption an, nur halt mit dem Werwolfspiel. Könnte irgendwie auch so ein elaborierter Werbeclip sein, um damit mehr Leute auf dieses Spiel aufmerksam werden. Weil auch genau dieses Spieldesign tatsächlich im Spiel vorkommt, nur halt jetzt schön in Holz geschnitzt statt auf Karten.
Also das Spiel ist Teil des
Films.
Genau,
wenn du mal dieses Originalspiel gesehen hast, da ist so ein Wolf und mit vier ausgestreckten Tatzen wie so eine Windmühle so drumherum zu sehen. Und genau das ist auch im Trailer schon zu sehen. Und jetzt müssen halt unterschiedliche Rollen des Spiels auch von diesen Familien, mit denen die da reingefallen sind, ausgefüllt werden. Dann gibt's im Trailer zum Beispiel eine ganz lustige Szene, wo ein ganz kleines Mädchen drauf beharrt, nein, sie ist nicht der Werwolf. Und auf einmal kann man ihr jetzt trauen oder nicht, man weiß es nicht. Also wir haben Magie, wir haben Verrat, wir haben Kämpfe und auch im Trailer und der Trailer, der jetzt zuletzt kam, sind auch schon Kostümdesigner und Sets zu sehen, wo ich sage, mein Fantasy-Herz sagt da, ja, kann man gut machen, sieht das nicht billig aus oder so. Also da haben sie schon ein bisschen was an Arbeit reingesteckt. Der Film selbst stammt von François Uzan, der war zum Beispiel auch Drehbuchautor von der Netflix-Serie Lupin, ist also auch schon Netflix-versiert, so ein bisschen, wenn man seinen Humor vielleicht schon mal auschecken will. Und ist ja auch eine sehr erfolgreiche Netflix-Serie. Und ansonsten, wen man vielleicht mitspielen kann, kennen kann aus dem Cast, ist Suzanne Clément, die hat zum Beispiel bei Mommy mitgespielt, Franck Dubosc aus Asterix bei den Olympischen Spielen, und der größte Star ist natürlich Jean Reno, der auch zur Familie gehört. Ich glaube, er spielt den Großvater da, Leon der Profi, und was er alles vorher schon gemacht hat, der ist ja auch international ein bisschen bekannter. Also ich bin irgendwie so vorsichtig gespannt auf diesen Film. Ich glaube, es könnte ein kompletter Fehlgriff werden, aber ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil ich einfach dieses Spiel so mag. Und da hat es ja dann irgendwie dieser Wert der Idee schon, für mich ist ja schon aufgegangen, wenn man sagt, okay, du kennst das Spiel, guck dir den Film an und dann schau mal, was wird. Ja, also bei mir ist die Taktik aufgegangen. Wie sieht's bei dir aus? Wird dich das genug interessieren oder musst du erst mal gucken, was so die Kritiken sagen?
Ja, ich glaube, ich warte da erst mal ab. Ich habe den Trailer, der jetzt auch vor kurzem kam, noch nicht dazu gekommen, mir den anzuschauen, dass ich jetzt noch gar nicht so einen ersten Eindruck davon habe, wie das Ganze aussieht. Aber ja, da würde ich, glaube ich, erstmal abwarten, wenn der da ist. Der ist jetzt nicht auf meiner muss ich unbedingt sehen Liste. So, ich bin schon ein bisschen dran interessiert auch. Aber da gucke ich dann mal, wenn der dann ansteht, wenn er da ist oder so, dann vielleicht, wenn man irgendwie zwischendurch mal Zeit hat oder so, dann könnte das schon sein.
Ja. Mal schauen, ob das nach Jumanji-Prinzip funktioniert. Und ansonsten, wenn nicht, dann müssen wir danach einfach noch mal eine Runde die Werwölfe von Düsterwald spielen. Yeah.
Fall into big savings, all in the Kroger app. Get 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi or 7-Up for $4.99 each with your card and a digital coupon. Then buy one, get one free on our full line sale of tender Tyson chicken with your card. Shop these deals at your local Kroger today or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Gut, ich gehe weiter zum nächsten Tipp, den ich mitgebracht habe. Am 22. November sind wir jetzt schon angekommen. Da startet ein Film namens Spellbound. Zumindest heißt er bei uns heute noch Spellbound. Mal gucken, ob sie nochmal umbenennen zu irgendwas wie verzaubert oder verflucht oder so. Es ist noch mehr Fantasy Ende November im Anmarsch. Diesmal allerdings ein Animationsfilm. Also wir wollen natürlich auch ein bisschen familienfreundliche Unterhaltung hier noch abdecken. Und man kann sagen, was man will, aber ich finde, Netflix hat echt ein paar richtig gute Animationsfilme hervorgebracht in letzter Zeit. Ich denke da an Nimona, an die Weihnachtskomödie Klaus, an das Seeungeheuer, was ja jetzt auch bald eine Fortsetzung erhalten soll, oder die Mitches gegen die Maschinen. Kreative Animationsfilmideen, super umgesetzt, also her damit, Netflix, deshalb bin ich da Feuer und Flamme. Die Handlung lässt sich relativ kurz zusammenfassen. Es gibt eine Prinzessin namens Elian, die muss sich auf eine magische Mission oder Quest, wie man im Englischen sagt, begeben, wie das im Fantasy-Genre so üblich ist, um ihre Eltern zu retten. König und Königin ihres Königreiches Lumbria wurden nämlich in Monster verwandelt. Und da muss sie jetzt versuchen, sozusagen ein Gegenmittel für diesen Fluch zu finden, bevor da sich Bevölkerung gegen das Herrscherpaar wendet. Hat mich vom Look so ein bisschen an Pixar's Onward erinnert, falls du den gesehen hast.
Den habe ich... Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, den habe ich tatsächlich nicht gesehen.
Ja. Keine halben Sachen. Onward, keine halben Sachen. Mhm. Auch sehr süß. Und mich hat im Cheeser schon, der jetzt vor kurzem rauskam, so eine riesige Kröte zum Lachen gebracht, die einfach ihr Maul öffnet und ganz langsam ungefähr Sachen überbringt und dann eine 5-Sterne-Bewertung möchte. Und dann werden halt richtige Sterne ihr so ins Maul geworfen. Also da wird dann, glaube ich, so ein bisschen auch kombiniert von modernen Ansätzen von... was man so kennt mit Fantasy, die dann eher schon mittelalterlich angehaucht ist. Und natürlich darf auch ein knuffiges Tierchen als Sidekick nicht fehlen. Man merkt so ein bisschen, da ist auch so der Disney-Einfluss mit drin. Mhm. Aber animiert wurde es von Skydance Animation, die noch nicht so viel gemacht haben. Aber zum Beispiel Luck schon für Apple TV Plus oder die Serie Wandler. Spricht für mich jetzt nicht unbedingt für oder gegen den Erfolg, sondern eher man kann mal gucken, aber es sieht auf jeden Fall hochwertig aus, wenn man sich den Trailer anguckt. Und Regie führt Vicky Jensen, was ich auch ganz interessant finde. Die war nämlich Co-Regisseurin vom ersten Schreckfilm.
Ah.
Also da hat sie schon ordentlich Erfahrung auf dem Buckel mit lustiger Unterhaltung, die märchenhaft ist, aber auch so ein bisschen das auf die Schippe nehmen kann. Und vielleicht bricht sie diesmal auch wieder die Märchenmotive auf in Spellbound. Mal schauen. Und für mich natürlich auch sehr, ach, da geht mein Herz auf, die Musik ist geschrieben von Alan Menken. Stell dir das mal vor. Disneys Haus- und Hof-Komponist, der hat die Schöne und das Biest und alles geschrieben. Oh, wow. Also den Namen, den man echt kennt, mit Texten von Glenn Slater, der zum Beispiel für Tangled, also Rapunzel neu verfilmt, auch getextet hat. Und man hört es jetzt schon raus, ja, es ist ein Musical.
Ah. Hast du jetzt aber lange gewartet, bis du da die Katze aus dem Sack lässt.
So ein bisschen wie die Trailer gerade aktuell. Ja. Ne? Wir verschleiern noch, dass es ein Musical ist, damit wir euch interessieren können. Nein, es ist. Ich freue mich da riesig drauf, dass es ein Musical ist. Und entsprechend auch auf die Leute, die dann die Originalsprecher schon als Originalsprecher bekannt sind oder Sprecherinnen. Nämlich Rachel Zegler ist in der Hauptrolle zu hören. Und die war natürlich in West Side Story schon ganz toll, auch singend dabei. Ist jetzt bald als Schneewittchen für Disney auch wieder singend und schauspielend unterwegs. Oder natürlich jetzt seit kurzem auch für The Ballad of Songbirds and Snakes, also die neuen Hunger Game Films, bekannt. Und auch darüber hinaus haben wir Stars wie Nicole Kidman und Javier Bardem, die das Königspaar sprechen. John Lithgow, den ich auch immer gern sehe und natürlich auch höre. Und ich glaube, das könnte richtig toll werden. Gerade jetzt so Ende November, man geht schon auf die Weihnachtszeit zu, sucht was für die Familie, vielleicht für alle zusammen zum Gucken. Ich glaube, wenn ich Spellbound nicht hier vorgestellt hätte, hätte ich noch ein klitzekleines Weihnachtswunder, That Christmas, mitgebracht. Auch noch ein Animationsfilm, der zu Netflix kommt, vom tatsächlich liebe Regisseur Richard Curtis. Aber wir mussten uns jetzt einmal mit einer Animation begnügen, da müsst ihr euch dann selbst zu informieren, was da noch so kommt. Genau, Spellbound. Ich weiß gar nicht, wie du so zu Animationsfilmen stehst, Patrick. Nimmst du die mit, wenn es irgendwie interessant ist, oder guckst du das dir eher aus der Ferne an?
Ja, ich bin jetzt auch kein Riesenfan des Genres. Also ich sage, ich gucke da sehr, sehr viel gezielt draus, aber es gibt schon immer mal so Momente, wo ich auch Lust drauf habe. Also das, was du jetzt davon beschrieben hast, gerade diese einzelnen Elemente, die da irgendwie zusammenkommen, die klingen irgendwie spannend. Also irgendwie mit Co-Regisseuren des ersten Trackfilms, dann der Haus- und Hofkomponist von Disney. Disney oder irgendwie, dass Rachel Zegler auch dabei ist, die ich auch in West Side Story und vor allem im neuen Hunger Games Film super fand und die auch eine tolle Gesangsstimme hat. Also da kommen eben so einzelne Elemente zusammen, wo ich schon sage, okay, da bin ich interessiert. Ich habe auch ein paar oder den einen oder anderen von den Netflix-Animationsfilmen, die du jetzt genannt hast, gesehen, diesen Mitchells vs. The Machines oder so, der hat mir auch richtig gut gefallen. Also da bin ich schon generell erstmal neugierig und beobachte eben auch so, wenn der dann da ist, ob der dann vielleicht auch mal zwischendurch auf meine Watchlist wandert. Das könnte schon sein bei dem.
Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Jetzt springen wir ein bisschen in der Zeit zurück. Das hat den Hintergrund, der Start, der jetzt den Patrick gleich vorstellt, Uprising, der Film, der hat noch keinen so richtig hundertprozentig festen Start, aber wir haben was gefunden von, er kommt eventuell am 11. Oktober.
Ja, das klang noch nicht so, dass es der komplett 100% bestätigte Start ist. Es waren eher so kleinere Seiten, die das berichtet haben. Also Es wurde ein Poster auch veröffentlicht, ein koreanisches, da stand es dann irgendwie auch drauf als Zahl. Da ist jetzt auch die Frage, ob das dann eben weltweit gilt.
Ja.
Also da konnten wir noch nicht hundertprozentig das irgendwie bestätigen lassen.
Aber wir wollten jetzt keinen riesen Block, wo einer von uns immer nur hintereinander wegredet. Genau, deshalb haben wir den jetzt hier auch reingeschoben, ein bisschen, um eine Sprachaufteilung zu haben. Also ja. Patrick, worum geht's in Uprising?
Uprising klingt nach einem richtigen Schwertkampf. Epos-Historien-Abenteuer, da geht es um die Epoche der ich hoffe, ich spreche es richtig aus, die Joseon-Dynastie, die sehr, sehr lange so das Kaiserreich eben umfasste so in Korea. Und da geht es eben um eine Geschichte, dass da ein Sklave und ein Herr, also die standen in diesem Verhältnis zueinander, die treffen später, als dann Krieg ausbricht, auf dem Schlachtfeld wieder aufeinander und stehen sich dann aber als Feinde gegenüber. Man muss sagen, obwohl sie vorher Sklave und Herr waren sie trotzdem in diesem Dienerschaftsverhältnis, waren sie befreundet zueinander. Also sie haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis entwickelt und dann kommt es eben zu dieser, naja, tragischen Situation, kann man schon sagen, dass sie sich dann eben auf dem Schlachtfeld als Feinde gegenüberstehen. Und auch dieser Diener, der da in dem Film ist, der soll wohl eben auch zu einem Schwertkampfkünstler eigentlich zählen. Also er soll sehr, sehr gut sein im Schwertkampf und ja, da wird es dann wahrscheinlich auf dem Schlachtfeld zu sehr vielen heftigen Szenen kommen und dann wird es wahrscheinlich alles im Finale darauf hinauslaufen, dass sie sich gegenüberstehen und dann ist die Frage, wird es zum großen Kampf kommen oder wie wird diese Situation...
Oder doch eine Versöhnung.
Ja, wie wird diese komplexe Gefühlssituation dann aufgelöst? Das weiß man natürlich noch nicht. Es wurde auch zu dem Film bisher noch gar nicht so viel Bewegtbildmaterial veröffentlicht. Also ich habe auch geschaut, kann man da schon ein bisschen Szenen oder irgendwie einen Teaser draus schauen. Es gibt noch nichts dazu. Er wird eben von Netflix so ein bisschen als großes Schwertkampf-Epos auch geteased. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, als ich mich darüber noch informiert habe, dass es so eine Art Spielfilmversion vielleicht so in die Shogun-Richtung jetzt geht, nachdem das ja auch bei uns bei Disney Plus so groß wurde und auch so beliebt war, dass sie da ein bisschen jetzt auch den veröffentlichen, um da so ein bisschen die Fans auch
anzuknüpfen, ja.
Abzuholen. Also es klingt schon sehr nach diesem Schlachten-Epos und Schwertkampf-Action, dass es alle Leute, die Shogun mochten, da bestimmt auch einen Blick drauf werfen können. Und ja, es klingt nach, ja, eben so, weiß ich nicht, Last Samurai-mäßigen, keine Ahnung, was wir zuletzt für Filme in der Art hatten, die irgendwie groß waren, jetzt auch außerhalb von Streaming-Diensten. Aber es klingt mal wieder nach so einem richtigen altmodisch klingt jetzt auch, ich sag so oldschool eben, so klassischen Schwertkampf. Action-Epos so ein bisschen, also ich bin gespannt.
Ja,
bist
gespannt. Und ich bin vor allem auch gespannt, weil ja noch ein Name daran geknüpft ist, den wir wahrscheinlich alle kennen.
Ja.
Und wo ich dann aufgemerkt habe und dachte, oh, der hat das Drehbuch geschrieben? Moment, willst du uns verraten, wer das ist?
Ja, genau, Park Chan-wook ist daran beteiligt als Co-Drehbuchautor und Produzent des Films. Falls ihr noch nicht alle kennen, der hat sowas gemacht wie die Revenge-Trilogie, zu dem unter anderem das meiner Meinung nach Meisterwerk Oldboy gehört. Aber auch in den letzten Jahren so Filme wie Stoker oder der letzte Film hieß bei uns, glaube ich, Die Frau im Nebel. Mhm. Im Original hieß der Decision to Leave. Mhm. Unglaublich bildstarker Regisseur, der wahnsinnig viel auf Inszenierung setzt. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, ob seine meisterhafte Handschrift dann eben auch als
zu sehen
Produzent...
Ist, wenn nur genau,
er hat eben am Drehbuch mitgeschrieben. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie viel Einfluss da von ihm auch als Produzent in den Film mit einfließt. Das wäre natürlich super, wenn der auch ansatzweise an so ein Level von Park Chan-wook rankommt, was so die Inszenierung betrifft. Aber das ist auf jeden Fall ein Name, der mir auch gleich ins Auge gestochen ist, wo ich sage, okay, das klingt direkt spannend, wenn er daran beteiligt ist.
Ja, bei mir ist dann auch sofort in meinem Kopf erblüht die Idee von irgendwie so Oldboy im koreanischen Mittelalter-Setting als Abenteuerfilm. Super, bin ich dabei.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, wir werden es hoffentlich noch dieses Jahr herausfinden. Also es klang jetzt erstmal so, Netflix hat es auf jeden Fall für dieses Jahr angekündigt, obwohl wir uns beim Datum des 11. Oktober noch nicht ganz sicher sind.
Ja.
Aber merkt es euch vor für den Herbst. Und ich gehe weiter zum 22. November, beziehungsweise zurück zum 22. November. Da haben wir nämlich echt viele Filme mitgebracht, die anscheinend alle an diesem Datum starten.
Ja, stimmt, merke ich auch gerade. Da sind einige auf diesem Datum liegen.
Bin ich ja mal gespannt, ob Netflix da noch was verschiebt oder ob das einfach so dieser Prestige-Slot ist von Ende November, kurz vor Weihnachten. Die Oscars sind nicht mehr fern. Wir müssen unsere Prestige-Filme nochmal positionieren. Denn der nächste Film ist für mich ganz klar schon als Oscar-Kandidat in Stellung gebracht worden. Der kommt nämlich in den USA auch teilweise ins Kino, was einem da auch schon viel sagt zu den, wir müssen ja ein paar Leinwände bespielen, damit es überhaupt nominiert werden kann. Es ist The Piano Lesson. Das ist die Adaption eines Theaterstücks und spielt im Pittsburgh des Jahres 1936, also nach der Great Depression Wirtschaftskrise. Da lebt die Charles-Familie also in Pittsburgh und hat als so Familienerbstück in ihrer Mitte ein vererbtes Klavier, was mit besonderen Dekorationen ihres versklavten Vorfahren geschnitzt, verziert ist. Also ein ganz edles Stück sozusagen, was sie da haben. Und jetzt bricht ein Geschwisterstreit aus zwischen auf der einen Seite der Schwester Bernice, die unbedingt dieses Klavier behalten will und sagt, das ist hier Geschichte, Erbstück aus unserer Familie. Und auf der anderen Seite dem Bruder Boy Willy, der das verkaufen will, um damit ein Familienvermögen aufzubauen und dann das Land zu kaufen, auf dem die Vorfahren noch als Sklaven sozusagen schuften mussten. Und dann gibt's dann noch den Onkel, der zwischen diesen Geschwistern steht und so ein bisschen zu vermitteln versucht. Und natürlich die Frage, was ist jetzt eigentlich wirklich der bessere Ansatz, um wie man mit diesem Klavier umgeht. Also es erforscht einen Generationenkonflikt, Identitätsfragen, auch so ein bisschen natürlich die Widerstandsfähigkeit der afroamerikanischen Bevölkerung zu dieser Zeit. Und sehr spannend ist, dass es halt, wie schon gesagt, auf einem Theaterstück basiert. Und zwar von August Wilson aus dem Jahr 1987. Das, wofür der sogar den Pulitzer-Preis gewonnen hat. Oh. Also richtig Prestige ist da im Hintergrund. Sagt dir der Name August Wilson was? Von ihm wurden ja schon ein paar Sachen verfilmt mal.
Nee, tatsächlich nicht. Vielleicht, wenn ich noch irgendwie Titel von Stücken höre oder
wenn
so.
Wenn ich dir die Filme sage, sagst du bestimmt, hast du gesehen.
Ja.
Nämlich, er hat auch die Vorlage geschrieben zu Ma Rainey's Black Bottom.
Ja, habe ich nicht gesehen, aber habe ich mitbekommen, dass dieser Film
da
kam.
Hat er zum Beispiel vor 2 Jahren, glaube ich,
Chadwick
Boseman posthum noch seine Oscar-Nominierung bekommen und Viola Davis als Nebendarstellerin war auch nominiert und dann noch gab es 2 Gewinne für Kostüme und Make-up. Also der hatte schon so ein bisschen Oscar-Buzz, dieser Film. Und davor gab es tatsächlich noch Fences zu sehen mit Denzel Washington.
Ah, der war super. Den habe ich
genau
gesehen.
Da war ja Denzel Washington auch nominiert und Viola Davis hat sogar gewonnen. Also das ist so alles aus dieser Ecke, des gleichen Autors. Und das Interessante ist jetzt an diesem neuen Film, an The Piano Lesson, dass damit Malcolm Washington sein Regiedebüt gibt.
Ah.
Glaubst du, mit wem ist er verwandt?
Naja, schon mit dem Fantasy-Star Denzel Washington, würde
genau.
ich jetzt mal sagen.
Es ist ein Sohn von Denzel Washington und sein Bruder John David Washington, den man natürlich aus Tenet kennt, spielt auch diesen Bruder, der das Klavier verkaufen will.
Ah, okay.
Eine der Hauptrollen. Also Danielle Detweiler, die Schwester spielt, kann man vielleicht auch kennen, wenn man Till oder Station 11 gesehen hat. Und dann haben wir als ganz großen Namen auch noch Samuel L. Jackson dabei, der den Onkel, also den Vermittler, spielt. Also sind schon große Namen dran geknüpft. Dann noch so Leute wie Corey Hawkins, Ray Fisher, Jerrica Hinton, die man alle schon mal gesehen hat, auch im Kinobereich.
Ja, viele Stars, ja.
Und wie könnte es anders sein? Auch Denzel Washington ist natürlich dabei an diesem Familienproduktion.
Wollte ich gerade noch fragen, ist er eigentlich da jetzt auch?
Also nicht als Schauspieler, aber als Produzent hat er da seine Finger mit im Spiel. Und anscheinend auch seine Ehefrau Pauletta und die Tochter Olivia sind dann auch noch mal mit drin, so haben anscheinend kurze Auftritte. Mhm. Und man denkt, okay, das ist eine Washington-Family-Production, die uns da erwartet. Und wenn sie halt in der Vergangenheit natürlich auch schon Erfolge damit hatten, dass da Stücke von August Wilson verfilmt wurden, dann ist das natürlich ein großes Ding, was man wahrscheinlich nicht auslassen sollte am 22. November.
Ja, also seitdem ich jetzt an Fences wieder denke, dann, wenn der da ein bisschen in die Richtung geht, dann bin ich da auf jeden Fall auch am Wort, weil Fences fand ich war unglaublich starkes auch Schauspielkino.
Ja, ja.
Und ja, der klingt von den ganzen Filmen, über die wir jetzt sprechen, schon am ehesten ein bisschen verwandt mit so 3 Töchter, so Schauspielkino, sehr dramatisch auch, vielleicht auch gefühlvoll, also klingt, und wie du auch sagst, so Oscar-Stoff eben auch. Also klingt super, ja.
Ja, müssen wir mal gucken, weil Fences kam ja noch ins Kino, da weiß ich zumindest noch, da war ich noch in so einem ganz kleinen Programmkino in Berlin, mir den angucken vor den Oscars. Und man muss natürlich dazu sagen, die Netflix-Filme, die haben auch immer so ein bisschen den Netflix-Minuspunkt, wenn es um die Oscar-Verleihung geht, weil man merkt da schon immer noch so eine gewisse Resistenz von: Wir wollen eigentlich diesem Streamer nicht den großen Preis für die Kino- oder die Filmproduktion geben, aber
das
weicht sich natürlich auch nach und nach jetzt auf in den letzten Jahren.
Ja, es ist ein bisschen weniger geworden in den letzten Jahren. Also sie haben das auch, ich meine generell auch Streaming-Produktionen dann, sowas wie Coda, das
ja
dann auch abräumt. Also das ist jetzt kein unbedingtes Hindernis mehr oder so.
Ja,
also
das
können wir gespannt sein.
Genau, also merkt euch das vor. Und auch der nächste Film, den ich mitgebracht habe, immer noch am 22. November, geht so in eine Drama-Richtung, wo ich denke, interessant. Der heißt Joy einfach nur. Ist das britische Drama und die Verfilmung einer wahren Geschichte von Louise Joy Brown. Daher der Mittelname gibt sozusagen den Titel vor. Und natürlich ist auch die Freude mit drin, die da als Doppeldeutigkeit reinkommt. Die war nämlich 1978 das erste Baby, was in vitro gezeugt wurde. Also das erste sozusagen künstlich produzierte, wenn man so will, Kind der Welt. Und der Film beleuchtet nun die 10 Jahre Planung, die es brauchte, um zu diesem Punkt zu kommen. Wir befinden uns also Ende 1960 und da versuchen die Krankenschwester Jean Purdy, ein visioneller Wissenschaftler namens Robert Edwards und ein Avantgarde-Chirurg namens Patrick Steptoedas das erste Test-Tube-Baby, also ja, die künstliche In-vitro-IVF-Befruchtung, durchzunehmen. Und das ist natürlich ein schwieriges Unterfangen in dieser Zeit, denn die haben zwar Durchhaltevermögen und den Glauben an ihre Wissenschaft, aber auch, obwohl natürlich viele kinderlose Paare sich vielleicht freuen würden, dass sowas passiert, wie es ja heute dann auch ist, haben sie viele Hindernisse wie die generelle Skepsis der Bevölkerung, die Religionshürden, die Regierungshürden, die Medienaufmerksamkeit, die dann natürlich auch alle mitreden wollen. Also klingt auf jeden Fall nach einer spannenden Verfilmung von einer wahren Geschichte, die da umgesetzt wird. Und Regie führt Ben Taylor, der jetzt hierzulande nicht so bekannt ist. Er hat ein paar Episoden Sex Education gemacht, was interessant ist, so als Netflix-Regisseur, sage ich mal, der da jetzt noch in eine andere Richtung geht, aber vielleicht ein bisschen auch verspielten Tonfall mit anschlägt. Mal sehen. Ich persönlich bin großer Fan der Schauspielerin Thomasin McKenzie, die die Krankenschwester spielt. Die verfolge ich seit Leave No Trace eigentlich mit Inbrunst. Mhm. Dann hat sie noch so Sachen wie Jojo Rabbit, Last Night in Soho gemacht, Old. Also die sehe ich immer gerne an. Also
ja.
Genau. James Norton ist als Arzt dabei. Den kennt man vielleicht aus Little Women oder McMafia oder Flatliners oder Nowhere Special. Ich weiß nicht, was sagt dir James Norton was als Name?
Nicht so wirklich, da bräuchte ich jetzt noch ein Gesicht
dazu. Wenn du ein Bild hast, würdest du sagen, den kennst du. Ja, genau, das ist so ein typischer Mensch. Aber wen du garantiert kennst, ist Bill Nye.
Ja, auf jeden Fall.
Der den Wissenschaftler spielt. Bekannt aus Tatsächlich Liebe oder Fluch der Karibik 3 oder Harry Potter 7, was auch immer. Bill Nye kennt ihr garantiert, ein großer britischer Star. Und ich glaube, Netflix hat diese Inspirationsgeschichte so kurz vor Weihnachten auch schon sehr wissentlich da in den November positioniert. Gefühle, wahre Geschichte, tolle Schauspieler und Schauspielerinnen, also her damit. Joy, wenn euch das interessiert.
Das klingt so nach einem passenden Double-Feature auch direkt, wenn dann The Piano Lesson und Joy am 22.11. kommen. Die sind wahrscheinlich schon so ein bisschen ähnlich von der Art her, was sie einem bieten, so an Schauspiel und so Wahrgeschichte oder Theater. So alles so ein bisschen verwandt klingt das.
Denke auch, das könnte was werden. Klang auf jeden Fall interessant, wollten wir euch unbedingt vorstellen. Und dann haben wir noch einen Film mitgebracht, Patrick, der auch einen sehr doppeldeutigen Titel hat, würde ich sagen, oder?
Ja.
Am 13. Dezember startet nämlich noch ein großer Film, der dann bestimmt auch Weihnachten groß wird, namens Carry On mit Bindestrich.
Genau. Ich habe mir ja so ein bisschen die Genresachen auch rausgepickt für den Podcast, merkt man vielleicht jetzt. Carry On ist der neue Film von Jaume Colet-Serre. Ich bin Fan von ihm, weil ich glaube, die meisten kennen seine Filme, weil er sehr viel mit Liam Neeson Action-Thriller gedreht hat, sowas wie Nonstop, The Commuter oder Run All Night.
Unknown Identity,
es waren 4 oder 5 Filme, die sie zusammen gemacht haben, so über die Jahre, sehr, sehr großen Run gehabt da auch. Und zuletzt ist er so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, er ist schon ziemlich in den Big-Budget-Blockbuster-Bereich auch abgewandert, hat mit Dwayne Johnson vor allem zusammengearbeitet, die haben Jungle Cruise gemacht, den ich noch ziemlich gern gesehen habe. Und zuletzt den DC-Superheld-Blockbuster Black Adam hat er inszeniert, den ich nicht so gut fand. Und
deshalb ist er jetzt bei Netflix.
Ja, und Carry On finde ich tatsächlich spannend, weil es verspricht so ein bisschen eine Rückkehr zu den Wurzeln zu sein, zu den kleineren Filmen, so Thrillern. Ich kann ja mal kurz erklären, um was es geht. Die Hauptrolle spielt Taron Egerton, den kennen viele wahrscheinlich aus der Kingsman-Reihe. Der spielt einen Mitarbeiter von der Flughafen-Security und er bekommt von einem mysteriösen Mann ein Paket, über dessen Inhalt wir auch noch nichts wissen. Und er soll dafür sorgen, dass dieses Paket durch die Sicherheitskontrolle durchkommt. Also wahrscheinlich eher ein bisschen illegal Fracht.
Etwas, was man nicht tun sollte.
Irgendwas Gefährliches oder sowas. Ja, man weiß noch nicht, was in dieser Fracht ist, aber ja, es geht darum eben, dass Taron Egertons Figur da in so ein, ja, wahrscheinlich kriminelles Spiel mit verwickelt wird. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer diesen Mann spielt. Ich weiß nur, dass Jason Bateman in dem Cast mit dabei ist und ich kann mir vorstellen, dass er diese große zweite Rolle dann noch spielt in dem Film. Und ja, ich bin sehr gespannt, weil ich Jaume Colet-Serre vor allem so als Genre-Handwerker total mag. Er hat sich da wirklich etabliert, auch sehr stark zu inszenieren und sehr viel Spannung aufzubauen, was eben, finde ich, in den Blockbustern bei ihm nicht mehr so hervorkam. Da war die Handschrift von ihm jetzt nicht mehr so deutlich, muss man sagen. Das ist ja oft so. Deswegen hoffe ich mal, dass Carry On, man muss auch dazu sagen, der Film kommt ja am 13. Dezember und der spielt auch explizit zur Weihnachtszeit an dem Flughafen, also wo vielleicht nochmal ein bisschen mehr auch so Vorweihnachtschaos dann auch herrscht. Vielleicht spielt das auch ein bisschen so als Thriller-Komponente mit rein in den Film. Da gibt es bisher leider auch noch nichts, nicht viel, was man vorher sehen konnte. Es dauert ja jetzt noch ein bisschen von jetzt ausgehen, bis der Film kommt. Aber ich glaube, der wird schon sehr auch in diese Weihnachtszeit sich reinlehnen. Und das mag ich auch immer sehr gern. Ich bin persönlich großer Fan von der Weihnachtszeit. Ich gucke auch immer sehr gern dann Weihnachtsfilme so. Klar, den ganzen Dezember lang eigentlich, wenn es möglich ist. Und ich bin auch immer froh, wenn dann mal auch neue kommen. Weil man hat natürlich so seine Klassiker, die man dann immer wieder gern schaut und schon 100 Mal gesehen hat. Aber wenn dann mal
Abwechslung ist auch nicht schlecht.
Genau, wenn dann auch mal neue Filme kommen, auch bei den Streamingdiensten oder so, dass man vielleicht so für die Weihnachtszeit was entdecken kann, bin ich da auch immer sehr gern dabei. Und gerade eben, wenn Seada zurückkommt mit so einem schönen, knackigen Thriller oder so, da bin ich auf jeden Fall dabei. Da freue ich mich drauf und bin gespannt, was das wird.
Ja, ich bin auch, ich bin tatsächlich eher so ein bisschen von seinen wirklichen Genre-Filmen überzeugt, also Orphan oder The Shallows oder so. Aber ich mag seine Thriller auch, die kann man mal gut weggucken. Und gerade jetzt mit Taron Egerton in der Hauptrolle, wo ich denke, er kann auch nicht nur Kingsman, er kann ja auch sowas wie Elton John spielen oder Eddie the Eagle oder so. Da bin ich einfach gespannt, was sie mit ihm anstehen, weil er da schon noch so ein bisschen so eine Leerstelle ist von Was für Mensch wird er in diesem Film spielen? Schon eher so ein Agenten oder eher so ein Tölpel, der dann da reinstolpert und nicht so richtig weiß, was ihn erwartet?
Ja, kann mich auch nicht erinnern, wann man ihn mal in so einem richtigen Genre-Thriller dann mal gesehen hat. Also es waren natürlich entweder so die Kingsman-Filme, die auch lustig waren, Action hatten, oder eben sowas wie Eddie the Eagle, Rocketman, was dann eher so in die Biopic-Drama-Richtung geht, aber ihn in so einem wahrscheinlich relativ straighten Genre-Film zu sehen, da bin ich mir auch mal gespannt, wie er da irgendwie reinpasst.
Tetris habe ich ihn, glaube ich, zuletzt gesehen.
Ah, okay, den habe ich nicht gesehen, aber das geht dann auch eher in die Richtung so Wahlgeschichte,
ja,
Biopic-Style
genau,
und so.
Genau. Und hast du eine Vermutung? Also Carry On kann ja sowohl Carry On Luggage, also das Handgepäck bedeuten, als auch Mach weiter übersetzt.
Ja,
Ist das bewusst gewählt oder kann das beides bedeuten?
Das ist eine gute Frage.
Spekulieren?
Da weiß ich noch nicht so viel oder kann ich noch nicht so viel irgendwie einschätzen, aber ich glaube, dieses Carry On ist schon wirklich auf diesen Flughafenprozess, dieses Gepäckstück irgendwie
das,
Carry On.
Das ja irgendwie auch weitertragen soll, irgendwohin, wo man nicht weiß, wohin. Ja,
wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob es wirklich auf dieses so Mach weiter, haltet durch oder so geht, aber vielleicht ist das auch das Gefühl, was man dann
hat, wenn er
gegenüber der Hauptfigur empfindet, wenn er da irgendwie wirklich durch so ein Thriller-Martyrium irgendwie durch muss oder so, wenn es relativ stressig wird und spannend, dann kann das natürlich auch irgendwie so ein Zuruf sein, den man ihm da irgendwie entgegenwerfen will oder so.
Ja, ja. Also ich glaube, das wird nochmal nett am Jahresende auf jeden Fall, das sehen zu dürfen bei Netflix. Und das war auch schon unser 10. Film von unseren durchexerzierten hier Tipps, die hoffentlich toll werden, worauf ihr euch jetzt freuen könnt. Ihr könnt sie natürlich alle nochmal in den Shownotes nachlesen. Ihr müsst euch nicht alles merken. Wir haben euch dann nochmal genau verlinkt, wann die wahrscheinlich starten, wie sie heißen, wenn sie nicht nochmal ihren Titel ändern. Und wann ihr sie dann bei Netflix streamen könnt, genau. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank natürlich fürs Zuhören, dass ihr uns immer nett Feedback schickt, was euch so auffällt. Und wenn ihr uns weiter lesen, hören, was auch immer sehen wollt. Patrick, wo kann man denn dich noch lesen?
Ihr findet mich unter meinem regulären Namen Patrick Reimbord bei Moviepilot. Da schreibe ich Artikel. Oder wenn ihr mir Social Media folgen wollt, dann findet ihr mich auch zum Beispiel bei Instagram auch unter Patrick Reimbord.
Sehr gut. Und mich natürlich wie immer als Straw-Star bei Instagram und X oder natürlich auch gerade mit vielen Herr-der-Ringe-Artikeln bei Moviepilot unter meinem Klarnamen Esther Stroh. Genau. Und ansonsten, ja, lasst uns gerne wissen, was von diesen 10 Tipps jetzt euer Interesse geweckt hat, was ihr unbedingt sehen wollt, damit wir auch wissen, was euch so interessiert. Und wir hoffen, es werden gute Filme und bis dahin sagen wir Tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.